Das ist ein guter Auftakt und wir wollen alle gleich mit dem Lied 609 einstimmen, aber lassen Sie mir doch noch dieses ganz besondere Wort für diese Woche sagen. Und zwar ist es aus dem Matthäusevangelium und heißt: Was ihr getan habt, einem unter meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und in dem Gottesdienst wollen wir auch diesen Gedanken besonders einmal durchdenken und sehen, wie er in unser eigenes Leben hineinpasst. Jetzt aber wollen wir miteinander singen Lied 609, dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deine Engel und himmlischen Heere. Wir wollen uns zum Gebet erheben. Herr, das ist ein gutes Lied. Das ist ein Lied, das schon viele Menschen getröstet, gesegnet, gestärkt hat, die nur einen Wunsch hatten, dir ihr Herz zu öffnen, damit du ihnen durch dein wunderbares Wort die Wege aufzeigen möchtest, die uns immer wieder geschenkt werden, in jedem Tag, in jeder Woche, ja, in jedem Jahr, das du uns gibst, dass die Liebe Gottes, die du uns gegeben hast, die du zu uns zur Verfügung gestellt hast, dass sie fließen kann durch unser Leben in das Leben anderer. Wir danken dir, dass wir einstimmen dürfen mit den Engeln in das herrliche Geschehen, das du gewirkt hast am Kreuz von Golgatha, dass du durch deinen Tod uns versöhnt hast mit dir selber, uns aber auch befreundet, befriedet hast mit anderen Menschen, mit denen wir von ganz natürlicher Weise nicht so klarkommen könnten. Aber du gibst diese Liebe, die alles überbrückt und die Hand ausstreckt und den Menschen abholt und ihm zu Diensten geht. Wir danken dir, Herr, dass wir das tun können, auch von dieser Stelle aus, indem wir unsere Herzen wandern lassen zu Menschen, die uns zum Segen wurden, aber auch diejenigen, die uns verletzt haben, und dass wir dich bitten, sie zu segnen und dich bitten, sie zu heilen und dich bitten, dass sie erkennen, dass alles Gute von dir kommt und sie dir Dank sagen, wie wir es auch tun wollen, in unserem Einstimmen in diesen Jubel. Wir preisen dich und loben dich. Und so manches, was wir dir noch sagen möchten, ganz persönlich, das sagen wir dir jetzt in der Stille. Danke für dein Wort, die edle Gabe. Erhalte sie uns und stärke uns. Das beten wir in deinem Namen. Amen. Wir wollen uns setzen. Ich möchte diesem Gedanken, uns der Schwachen anzunehmen, und diesem Gedanken, dass auch in unserem Lied angeklungen ist, dass wir die Liebe Gottes einsetzen möchten, noch deutlich unterstreichen mit einer Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Johannes schreibt in dem Kapitel 4, Vers 7, ihr Lieben, lasset uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer lieb hat, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt hat, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollten. Und darin steht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist völlig in uns. Möchte der Herr dieses Wort der Lesung an unser Herz tragen. Und jetzt wollen wir miteinander singen, und zwar das nächste Lied, 631. 631. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft, die nur so segensreich sein kann, weil der Geist Gottes, der Heilige Geist, sie wirkt, sei mit uns allen. Ich freue mich, dass ich Ihnen euch einen Text lesen darf, für den man vielleicht noch nicht so viel Auslegung gehört hat, vielleicht aber doch. Aber mir ist eine Person ganz mächtig aufgefallen, von der hier die Rede ist. Und sie hat mich in besonderer Weise in den letzten Tagen auch unseres Urlaubs beschäftigt. Wir waren, meine Frau und ich, die Andrea, in einem Fackelträgerzentrum in Schweden, übrigens ein herrliches Plätzchen Urlaub zu machen. Und keine Angst, nur Mercedes A-Klasse-Fahrer müssen Angst haben. Sonst die anderen, wir haben keinen Elch gesehen. Und es hat uns auch sonst nichts Böswilliges widerfahren. Herrliche Ruhe, herrliche Landschaft, Seen, Wälder, Pilze, sogar bekömmliche. Und Blaubeeren oder Bigbeeren oder was sie auch nennen wollen. Also ganz, ganz herrlich. Und in dieser Zeit der Ruhe ist mir hier dieser Text wichtig geworden. 1. Korinther 16, Vers 5. 1. Korinther 16, Vers 15, Entschuldigung. 1. Korinther 16, Vers 15. Paulus hat noch ein wichtiges Wort an die Korinther mitzugeben. Es geht da um Geldsammlungen, um Sammlungen für andere, das, was wir ja in jedem Gottesdienst machen und auch heute wieder machen werden für die weltweite Mission. Dann geht es um seine Reisepläne, aber dann gibt er auch noch, wie er es so oft tut, in seinen Briefen noch so ein bisschen persönlichen Einblick in sein Leben. Und er spricht dort Folgendes, er sagt, ich ermahne euch aber, liebe Brüder. Und ich hoffe, hier ist keiner, der sich darüber ärgert, dass die Schwestern nicht erwähnt werden. Das ist immer so in der Bibel und heißt nichts anderes als von einem Stamme, von einem Leib kommen, von Adam kommend. Geschwister, das gilt auch für unser Werk christliche Fachkräfte beziehungsweise Hilfe für Brüder, dass da nicht nur die Brüder bedient werden, sondern auch die Schwestern und Kinder. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, ihr kennet das Haus des Stephanas. Nicht Stephanus, nicht zu verwechseln. Das Haus des Stephanas, dass sie sind die Erstlinge in Achaia und haben sich selbst bereitgestellt, den Heiligen zum Dienst. Haben Sie gehört? Sie haben sich bereitwillig den Heiligen zum Dienst gestellt. Seid auch ihr solchen Männern untertan und allen, die mitwirken und arbeiten. Ich freue mich über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaikus. Hier noch ein paar Namen für Mütter, die nicht wissen, wie sie ihre zukünftigen Kinder nennen sollen. Machen Sie ihn aktuell. Fortunatus und Achaikus. Das mit dem Kuss ist doch immer gut, oder? Denn da ich euch entbehren musste, haben sie euch mir ersetzt. Sie haben erquickt meinen und euren Geist. Erkennet solche Leute an. Ihr Lieben, das mit dem Schweden, das war eine gute Sache und ich würde gerne Reklame machen dafür, Leute, die etwas Außergewöhnliches tun wollen. Als wir dort in dieses Freizeitzentrum kamen, der Fackelträger, dort gab es eine Familienfreizeit und was wir wohl schon gehört hatten als Gerücht, aber nicht wirklich voll verstanden hatten, war, dass man dort sich sehr viel Mühe gab, die Gäste fröhlich zu stimmen, besonders wenn das Wetter sehr wechselseitig war, dann muss man die Stimmung hochhalten. Und da haben die etwas Besonderes sich ausgedacht. Die haben in einer wunderbaren Wald-Rasenlandschaft einen Hinderniskurs eingerichtet. Bestens für Familien. Und zwar war da eine Kletterwand, so 12, 15 Meter hoch. Und von dort ging es dann so circa 100, 120 Meter durch die Bäume auf circa 12 Meter Höhe über Stahltrossen, wackelnden Planken, Schaukeln, Wippen und das alles in dieser riesigen Höhe. Und wenn man einmal diese Kletterwand hochging, das war noch sehr nett, man wurde da angeseilt und wenn man es nicht so ganz schaffte, dann haben die so ein bisschen gezogen, dann wurde man so hochgeliftet. Und von dort gab es aber keinen Weg zurück. Man musste über diesen Ropes Course, über diesen Trossenkurs, diese Stahlseile waren das natürlich, alles hundertprozentig gesichert. Die haben uns da vorher eingeführt, die haben gesagt, an dieser Schnalle dort und an diesem Seil, da könnte man einen Elefanten dranhängen. Das war besonders für die Kinder, damit sie keine Angst haben und Vorstellung, denn von den 20 Tonnen konnten sie sich kein Bild machen. Und so wurden wir ermutigt, über diesen Kurs zu gehen. Ich habe tief in meinem Herzen, als ich die ersten hochklettern sah und sah, wie die darüber schwanken und ich langsam blass wurde und als ich meine Frau sah, die grün wurde, da sagte ich, ist es nicht gut, dass ich einen Hinweis von einem Arzt bekommen hatte, der hat mir gerade vorher so ein bisschen den Fuß verknackst, dass ich unter keinen Umständen strenge Sportarbeit treiben dürfte. Und das habe ich gleich den hingehalten. Wenn man so mitmacht in so einem Kreis, in so einer Familie und da die Bibelarbeiten hält und selber bei diesen praktischen Dingen nicht mitmacht, verliert man ja an Glaubwürdigkeit. Und so konnte ich immer mit diesem Plakat rumlaufen, dieser Hinweis, dass der Arzt mir verboten hatte, sowas mitzumachen. Das Schlimme für die Familien war, beziehungsweise für die Männer war, dass die Frauen als Erste raufgingen und den Kurs bestanden und die Männer unten blass und neidisch standen und sagten, warum musste sie darüber gehen, jetzt muss ich auch. Es war eine todsichere Angelegenheit, aber trotzdem flatterte man und es war ein wunderbares Bild, wie das ist, wenn Gott sagt, ich halte euch, aber doch müssen wir mutige Schritte im Glauben machen. Die hingen da an diesen doppelten Seilen und dann gingen sie über die wackeligsten und interessantesten Dinge, aber das Herz sackte jedem in die Hose und jeder zitterte und vor einem neuen Parcours standen sie davor und warteten, wieder Mut und Kraft zu haben. Als das erste Mal die Eltern alle geschafft hatten, wollten das nächste Mal auch die Kinder. Und es war schön zu sehen, wie die das fast noch besser schafften als die Eltern. Wir standen natürlich unten und haben sie endlich sprechend unterwiesen. Der eine sagt rechts um den Baum rum, der andere sagte links um den Baum rum, der andere sagt, du musst erst höher klettern und so. Und das arme Kind wusste dann erst recht nicht, was es machen sollte, bis dann die Leitung das wieder übernahm. Aber dann lernte ich die Lektion, über die ich eigentlich sprechen möchte. Dann wollte ein 8-jähriges Mädchen über diesen Kurs. Eigentlich sollte es ab 10 gehen, aber der Leiter sagt, das ist so sicher. Und wenn die Eltern da mitmachen, dann kann das auch ein jüngerer Mensch schon. Sie gingen diese Kletterwand hoch, das müssen Sie sich vorstellen, von hier bis ganz zum Fenster und höher. Und von dort dann rum. Und dann stockte das Mädel. Und sie konnte nicht weiter. Darauf machte sich der Vater auf den Weg, ging nach oben. Erst versuchte er von hinten so die Anweisungen zu geben, aber es klappte nicht. Und dann tat er das, was mich so beeindruckte. Er stellte sich vor das Mädel und ging quasi rückwärts diese ganzen Übungen. Der vorher schon, ich will nicht sagen, was er gemacht hätte, aber ziemliche Bange hatte, als er das erste Mal selber rüberging. Aber jetzt dadurch, dass er die Anweisungen, die Hinweise an seine Tochter gab, vergaß er seine eigenen Ängste. Und schafft in Bravour im Rückwärtsgang die meisten dieser Strecken, weil er immer seiner Tochter die Hand reichte, immer seiner Tochter wieder den nächsten Schritt erklärte. Er hatte keine Zeit, an sich zu denken und seine Ängste, sondern in der Verantwortung, die er übernahm, wuchs er über sich selbst hinaus. Das ist eigentlich, worüber wir sprechen. Das ist etwas, was wir heute Morgen schon in der kleinen Gebetsgemeinschaft gebetet haben, dass wir in der Verantwortung, die ein jeder von uns in irgendeiner Form übernehmen kann, über sich selbst hinauswächst. Und das ist das Beispiel dieser Familie, das Haus des Stephanas. Wer war Stephanas? Der Text sagt es uns. Er war einer der Erstfrüchte, er war die Erstfrucht des Paulus, was so viel bedeutet, dass Paulus, den wir kennen als großer Heidenmissionar in Achaia, das ist eine südliche Provinz in Griechenland, dort missionierte, und sie waren die Ersten, die zum Glauben kamen und dann auch hin und wieder in Korinth in der Gemeinde waren und dort mitwirkten. Stephanas ist eigentlich ein Beweis dafür, dass wir zwei Sachen noch von ihm lesen. Einmal, dass Paulus ihn erwähnt, dass er einer der wenigen ist, die er getauft hat. Auf der anderen Seite aber wird erwähnt, dass gerade dieses Beispiel, das Stephanas gab, dass er als dieser Erste, der zum Glauben kam, die Ersten, die dort in seiner Familie zum Glauben kamen, dass sie ein Beispiel dafür setzten, in der Verantwortung, die sie übernahmen, dort, wo Paulus gepredigt hatten, dort, wo sein Missionsteam wirkte und Menschen zum Glauben kamen, haben diese ersten Gläubigen gleich erkannt, dass sie eine Verantwortung übernehmen müssen an diesen Neugeborenen. Hier lesen wir etwas, wie selbst junge Christen, junge Bekehrte, in dem Leben einer Gemeinde und in dem Leben eines großen Missionars eine wichtige Rolle spielen. Ich möchte Ihnen ein paar Dinge aufzählen, die hier erwähnt werden, wie wichtig es ist, dass wir eben diesen jungen Gläubigen, dieser jungen Mannschaft keine Hindernisse in den Weg stellen sollten, denn sie wachsen daran, Verantwortung übernehmen, wie in diesem Beispiel, das ich brachte, dieser Vater in seine Verantwortung seinen Kindern gegenüber jetzt auf einmal über sich selbst hinauswuchs. Es ist eine Hilfe, dass wir geistlich wachsen, wenn wir geistliche Verantwortung in der Welt und in der Gemeinde übernehmen. Hier werden folgende Dinge erwähnt. Das Erste, sie haben sich selbst bereitgestellt, den Heiligen zum Dienst. Das heißt doch ganz klar und deutlich, dass weder die Gemeinde sagte, hier habt ihr was zu tun, noch dass Paulus das gesagt hatte. Ja, in gewisser Weise, ganz konkret, nicht mal wird erwähnt, dass Jesus ihnen einen besonderen Ruf, einen besonderen Auftrag gab, so wie er zum Beispiel Paulus und Barnabas ganz spezifisch gerufen hat. Nein, dieses Team um den Stephanas fühlte sich angesprochen von der Verantwortung, sich bereitzustellen, den Heiligen zu dienen. Einen Dienst an den Heiligen. Es ist eigentlich noch viel schärfer, als dass sie sich nur bereitstellen, sondern es ist eigentlich, sie haben sich gebunden an diesen Auftrag. Das war so fest, das konnte ihnen keiner mehr ausreden. Und das schien so zu sein, dass gerade das in dieser Gemeinde Korinth geschah, dass man ihnen das ausreden wollte. Lasst doch das, das braucht ihr nicht. Ihr seid nicht ordiniert. Ihr seid nicht besonders begabt. Ihr habt nicht diesen besonderen Auftrag von Gott bekommen. Und sie sagten, doch, wir haben diesen Auftrag, den Heiligen zu dienen. Was ist damit gemeint, den Heiligen zu dienen? Nun, wir müssen uns einmal deutlich werden, dass im Neuen Testament Heilige nicht bedeutet, dass das alle schon verklärte, komische Heilige sind, die man dann so in den, wir haben ja zum Glück keine, so in diese bunten Fenster reinmacht. Sondern Heilige bedeutet gerettete Menschen, die sich zum Ziel gesetzt haben, nachdem sie von Christus geheiligt sind, das heißt sein Eigentum geworden sind, jetzt auch entsprechend würdig, diesem Gott zu leben. Und damit die das tun können, braucht man Hilfe. Und ich denke, wenn es hier darum geht, dass diese Stephanas und seine Mannschaft den Heiligen diente und in besonderer Weise sich berufen sah, sogar dem Apostel Paulus zu dienen, dass wir einfach mal ehrlich darüber sprechen sollten, jetzt wo gerade unser Hirte in dieser Gemeinde mal nicht da ist. Und ich hoffe, dass auch diese Kassette nicht aufgenommen wird, sodass er sie nie hören kann. Jetzt, wo unser Hirte einfach mal fort ist, können wir doch darüber sprechen. Brauchen Hirten unsere Hilfe? Sehen wir sie nicht immer so ein bisschen verklärt? Die hängen ja doch direkt an dem heißen Draht Gottes. Die haben doch so das rote Telefon da von Moskau nach Washington. Die können doch so direkt mit dem Wort, mit dem Geist sich immer wieder stark machen und auftanken. Nun, das scheint nicht zu sein. Paulus kommt genau wie alle wiedergeborenen Menschen nicht alleine damit klar, dass er nur eine Verbindung zum Haupt hat, welches ist Christus. Unsere erste Verbindung ist zu dem Haupt der Gemeinde, Christus. Aber dieses Haupt hat Glieder. Wir sprechen von einem Leib Christi. Und da ist ein Apostel wie ein junggeborener Christ hineingenommen. Und es sollte so geschehen, wie es im Epheser 4 steht, dass man sich durch kräftige Handreichung gegenseitig aufbaut in der Liebe. Und hier kommt natürlich sofort in unser Blickpunkt, und darum sehen wir das oft falsch, wir sehen die Schwachen in der Gemeinde und wir sehen die Starken in der Gemeinde. Und wir erwarten von den Starken in der Gemeinde, dass sich der Schwachen annehmen. So steht es doch auch in dem Wort, was Jesus gesagt hat. Was ihr getan habt, einen unter diesen meinen geringsten Brüdern oder Schwachen, das habt ihr mir getan. Aber halt mal. Natürlich ist das ein besonderer Text für eine Mutter Teresa. Und für manch andere, die in besonderer Weise eine Liebe und einen Zugang haben zu den ganz heruntergekommenen. Ob es in den Slums von Kalkutta ist, Bombay oder Kairo oder auf diesen schrecklichen Müllhalden in Manila. Das ist schon eine besondere Berufung, dass jemand die Kraft hat, dahin zu gehen und den Schwachen, wie wir es gesungen haben, das Glas Wasser zu geben, die Hand zu reichen, ein Lächeln zu geben. Aber wissen Sie, was Jesus gesagt hat von den Starken? Ich denke nur an Johannes 13. Da ist er aufgestanden, hat den Jüngern die Füße gewaschen, hat gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Und dieses Beispiel ist, obwohl ich der Herr bin und ich euer Meister bin, war es ganz richtig, dass ich euch gedient habe. Selig seid ihr, sogar im Johannesevangelium gibt es eine Seligpreisung. Die können wir hinzufügen zu denen im Matthäusevangelium. Selig seid ihr, wenn ihr dieses Beispiel kapiert habt und danach handelt. Es geht darum, dass der Jesus sagt, auch die Schwachen sollen die Geringen sein. Und wenn wir in dem Matthäusevangelium gelesen haben, was ihr einen dieser meinen geringsten Brüder getan habt, ihr Lieben, einer dieser geringsten Brüder, dann sind es eben nicht nur die ganz Schwachen irgendwo, die in unserer Gemeinde uns bitter nötig haben. Nein, dann sind es die Starken, die Leiter, die Führer, die Pastoren, die Evangelisten, die in dieser Weise sich auf die Ebene des Geringsten stellen, damit wir in der Lage sind, ihnen einen Dienst zu leisten. Hier geht es ganz konkret um den Dienst, der sich bewährt hatte, war Stephanas ganz anders als in der Apostelgeschichte, wo Diakone gewählt wurden. Genau dasselbe Wort ist eigentlich, das bereitgestellt ist, das einfach sich zur Verfügung stellen in diesen Dienst, in diese Diakonie. Dafür zu sorgen, dass die tägliche Speisedarreichung garantiert wird. Hier wird das nicht im Besonderen erwähnt, was Stephanas tat. Und es muss nicht um diese Essensausgabe gegangen sein. Es geht einfach darum, dass er gesehen hat, in der Gemeinde brauchen Menschen die liebevolle Handreichung. Es ist nicht damit getan, dass sie wiedergeboren sind, damit getan, dass sie verbunden sind mit Jesus, dass ihnen die Sünden vergeben sind, dass sie sich freuen an dem Heil, sondern sie haben auch ganz spezifische, praktische Nöte und da muss man helfen. Und er hat sich bewährt in der Gemeinde mit diesem Dienst. Die Gemeinde hat es ihm nie gedankt. Die Gemeinde nicht. Die haben gar nicht verstanden, worum es ging. Wenigstens nicht die Leitung dieser Gemeinde, die Paulus hier anspricht. Und sagt, solche Leute sollt ihr ehren. Aber Paulus hat es erkannt. Und dann erlebte er etwas, was für ihn was Wunderbares war. Dass dieses Team sich auf den Weg machte und sagte, die Geringsten sind nicht nur die Schwachen unter uns, sondern die Geringsten sind auch die, die sich gering machen, zu nichts machen, um uns zu dienen. Das heißt, unsere Führer, unsere Leiter, das Missionsteam draußen, Paulus, der unsere Gemeinde gegründet hat, der uns hier so mit seinem Wort immer bedient. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, ja, auch er ist ein Glied des Leibes Christi und nicht nur abhängig von dem Haupt Christus. Es wird oft übersehen, dass Heilige noch lange keine Helden sind. Dem muss man nicht helfen. Ein Held lässt sich das nicht bieten, dass man ihm hilft, macht ihn ja schwach. Heilige sind keine Helden, sondern sind Diener, denen man wiederum dienen sollte. Und die höchste Auszeichnung ist das, erkennet solche Leute an. Sie haben genauso eine wichtige Funktion wie der Angestellte in der Gemeinde, der Vollbezahlte, der ein besonderes Amt hat, das man erkennt in seiner Autorität, die er mitbekommen hat mit diesem Amt. Hier gibt es eine große Mannschaft und ich schätze es, ein bisschen Einblick zu bekommen in diese Gemeinde alleine hier und in viele, viele andere Gemeinden, wo mir sehr schnell auffällt, wo sind die, die im Hintergrund diese Dienste tun. Sie tun sie so selbstverständlich, dass wenn sie wirklich mal streiken würden, das können sie gar nicht, weil sie sich bereitgestellt haben, gebunden sind an diesen Auftrag. Aber wenn sie streiken könnten, dann würde aber auf einmal nichts mehr laufen. Da ging keine Glocke mehr. Da würden keine Türen mehr geöffnet. Da würden keine Stühle mehr gerückt. Da könnte man keinen Sonderdienst in der Gemeinde durchführen. Keine Martinet-Vorstellung. Da könnte man kein Waldheim durchführen. Da könnte man überhaupt nicht in diese Kirche hineinkommen und in dieses Haus nebenan. Da kommen ganz bescheiden Leute, die ohne dass es wahrgenommen wird, ihren Besen nehmen, putzen, sauber machen, alles bereithalten. Das Stephanas-Team. Und als ich in diesem Zentrum war, sollte ich zu diesen jungen Leuten sprechen und da kam mir dieses Wort gelegen, das darauf hinwies, dass natürlich von ihnen kaum die Rede sein wird. Leute gehen weg von diesem Zentrum und erwähnen die 2, 3 großartigen Prediger dort und damit ist die Sache erledigt. Das war da die Hauptsache und dieses Klettern und so weiter. Aber ich sage, ohne euch könnt ihr nichts laufen. Ihr seid das wichtige Stephanas-Team und ihr dient, weil ihr einfach diesen Menschen eine Entlastung bieten wollt. Was kann das nur gewesen sein? Von Paulus wird gesagt, dass er eigentlich eine herzliche Liebe gerade zu dieser Korinther-Gemeinde hatte, die ihm so viel Leid zugefügt hat, die so viel Schmerzen bereitet hat und immer noch tat. Aber er liebte diese Gemeinde. Und hier waren einige, die entdeckten diese Liebe. Und das geschah, was immer passiert, wenn 2 lieben. Sie wollten zueinander. Und dem Stephanas dient es nicht mehr, reicht es nicht mehr, so weit weg zu sein von seinem Paulus, von diesem Mann, der ihn das geistliche Leben gebracht hatte, der ihn zum Herrn geführt hatte, der diese Gemeinde betreute. Er sagte, ich muss ihn sehen, ich muss zu ihm, ich möchte ihm meine Liebe bringen. Was sind das für Leute, wenn da steht, erkennet sie? Man erkennt sie in folgender Weise. 2 Dinge werden hier erwähnt. Sie sind aktive Gemeindeglieder im doppelten Sinne. Sie sind aktive Gemeindeglieder im doppelten Sinne. Das erste wird hier gesagt, sie sind Mitwirkende. Das heißt, sie sind Mitglieder einer Gemeinde. Sie sind beteiligt, nicht wie bei einem Fußballspiel, wo die meisten draußen in den Rängen sitzen und sagten, da haben wir aber gut gespielt oder da haben wir aber schlecht gespielt. Nein, das sagt man nicht. Da haben wir aber gut gespielt oder wenn die schlecht spielen, sagen, die haben aber schlecht gespielt. Aber wir haben gut gespielt, wenn man ja mitmacht. Nein, solche Mitglieder waren es nicht, sondern Mitglieder in einer Gemeinde, die beteiligt waren. Wie einem Orchester, wo alle diese Leute natürlich spielen. Die können ja immer mittendrin aufhören, es sei denn, sie haben da ihre Pause zu spielen. Aber sonst müssen die natürlich mitmachen. Das sind Mitwirkende. Das waren keine Konsumchristen, die nur einfach mal da saßen. Sie waren zu zählen, sie waren da. Sie machten mit. Aber jetzt gibt es eine Steigerung. Sie waren auch noch mehr. Sie waren nicht nur Mitwirkende, sie wirkten mit, sondern sie arbeiteten mit. Mitarbeiter. Sie trugen entscheidend zum Aufbau der Gemeinde bei. Wo ist der Unterschied? Nun ist der Unterschied, wie wir ihn gerade ständig hören, an unserem wunderbaren Fußballteam. Deutsche Fußballteam. Da wird dann immer gesagt, das sind die entsprechenden Spieler, aber die Sportkritik sagt, sie waren wohl auf dem Platz, sie haben auch so mitgespielt. Aber es fehlte an der zündenden Mitgestaltung, dem Auftrieb, dem entsprechenden Spielaufbau, dass man auch gewinnt, dass sich hier was ereignet. Nicht nur, dass das so läuft. Und jede Gemeinde ist in der Gefahr, dass nachher ein Betrieb nur so läuft. Und wir sind dankbar für alle, die da mitmachen. Aber dann gibt es diesen Initialzünder, die dafür sorgen, dass so etwas noch wächst, dass so etwas weitergeht. Ein Aufbau der Gemeinde. Wir dürfen uns freuen über diese große Gemeinde hier. Aber eine Gemeinde muss nicht nur numerisch wachsen, sie kann auch qualitativ wachsen. Und da muss man einiges tun. Und es gibt Mitarbeiter, die sind einfach mit im Team, und da sind wir sehr dankbar dafür. Und es gibt andere, die motivieren, die treiben, die ziehen nach vorne. Und das war Stephanas. In den Augen des Apostels sind das ganz, ganz wichtige Leute. Sehen Sie, er sagt, sie haben euch mir ersetzt und sie haben meinen Geist und euren erquickt. Paulus sagt, für meine Arbeit habe ich ein ganz herrliches Team. Großartige Mitarbeiter, den Lukas, den Timotheus, immer unterschiedlich unterwegs, den Titus. Aber er hat auch andere gehabt, wie den Demas, der ihn verlassen hat. Aber er sagt, das ist eine ganz wichtige Sache, dass diese Menschen mir helfen in dem Aufbau der Missionsarbeit. Dieses Missionsteam trug dazu bei, dass Paulus Frucht schaffen konnte. So wie auch in Achaia, der Stephanas eine Erstfrucht war. Aber dann sagt er, brauche ich noch etwas. Er sagt es nicht so, aber es ist so wahrzunehmen, sonst wäre der Stephanas nicht hingegangen. Nicht nur ein Team um sich, ein Missionsteam, das Frucht schaffte mit ihm, sondern dieser Stephanas mit seinen Mannen, er kam, um ihm die Wunden zu versorgen, die besondere Weise die Gemeinden ihm selbst versetzten. Sie waren der Ausgleich zu seiner enormen Last, eine Gemeinde zu gründen und dann diese Gemeinden wachsen zu sehen. Er sagte im Korintherbrief, im 2. Korinther, täglich werde ich angelaufen und trage Sorge für alle Gemeinden. Und er wurde, wie Jesus Christus, musste erleben, dass diese Leute ihm nicht nur Dank brachten, sondern ihn zurückstießen, verließen. Ihren eigenen Weg gingen. Als ich damals meine Ausbildung in Glasgow in den Slums, in den Gorbals hatte, in diesen Elendsvierteln und dort in der Bibelschule war, dort haben wir in diesen Slums gearbeitet und einige Bibelschüler der früheren Generation waren schon vor uns da. Und jetzt waren diese jungen Leute, die dort durch diese Bibelschüler zum Glauben gekommen waren, sie hatten einen Jugendkreis. Und als wir kamen, zweite oder dritte Jahrgang, dann sagten diese jungen Leute, entweder geht ihr oder wir. 3 Jahre gläubig, jetzt sind wir stark genug, wir gehen unseren eigenen Weg, wir brauchen euch nicht mehr. Und das hat wehgetan. Dass wir ihnen diese Liebe brachten, die wir ihnen wirklich Unterstützung und Weiterführung bringen wollten, wir wurden zurückgestoßen. Und das ist nur ein kleines gegen das, was Paulus immer wieder erleben musste. Er hat nicht nur Beifall bekommen, sondern er wurde auch auf ganzen Strecken oft entmutigt. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte, wie der Jesus Christus gerade in dem Korinth ihm zur Seite steht und ihn sagt, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Jesus selbst tröstete ihn. Aber dann kam noch dieses handgreiflich, das, was er fassen konnte, das, was er sehen konnte. Dann kam dieses Team von Stephanas und Gott redete und Jesus redete durch diesen aktiven Dienst der Liebe eines Teams aus Achaia, dem Haushalt der Stephanas. Beides. Das Team des Dienstes und das Team des Tröstens half ihm weiterzumachen und er wurde erquickt in seiner Seele, neu erfrischt. Das, was eigentlich der Heilige Geist tut, tat er hier durch eine Mannschaft. Wenn sie nicht gewesen wären, wäre es ihm schwerer gefallen, seinen Dienst zu tun. Aber das Schönste ist doch das. Worunter litt denn Paulus am meisten? Unter der Entbehrung. Er musste hier und dort und überall hin und er konnte ganz kurz nur sein und konnte Menschen zum Glauben führen, er konnte diese Menschen lieb gewinnen und dann musste er weiter und das war dieser Trennungsschmerz. Und jetzt kam eine Mannschaft aus Korinth. Das waren wie Abgeordnete, obwohl die von sich aus gekommen waren. Und sie sagten, wir wollen gar nichts von dir, wir wollen nur bei dir sein. Wir wollen dir ein Stück Gemeinde bringen. Wir wollen dir diese Liebe zeigen, die dir zusteht, weil du uns lieb hast. Sie waren das, was die Gemeinde ihnen im Großen und Ganzen nicht bringen konnte, er sie aber so liebte, sie waren dieser Beitrag. Ihr ersetzt die Gemeinde mir. Darunter litt Paulus. Und die Evangelisten haben diese Schmerzen. Ich kenne sie wohl, weil ich in meine längste Zeit meines Dienstes gerade im Reisedienst versehen habe und überall nur kurz sein konnte, Bibelschüler in Oberhof an der Lahn nur kurz haben sollte, Konfirmandenfreizeit nur kurz. Man hat diese Menschen lieb gewonnen, viele von ihnen, und dann musste man wieder weiterziehen, man weiß nichts mehr von ihnen. Und plötzlich taucht mal einer von ihnen auf und sagt, wie ihnen das alles zum Segen geworden ist. Ja, Jesus redet zum Paulus durch diese Brüder. Und das soll auch die Gemeinde erfahren. Darum sagt er, das wird doch auch euch zum Segen. Wenn ihr merkt, wie jemand mir zum Segen wird, die doch eigentlich Abgeordnete von euch sind, dann muss euch das doch erfreuen. Ihr arbeitet sinnvoll. Ihr arbeitet nicht nur für die Menschen, die Schwachen unter euch, sondern ihr arbeitet auch an mir, dem scheinbar Starken. In meiner Schwachheit seid ihr da und helft mir. Gefährt das diese Gemeinde? Erkennen wir solche Leute? Das ist unser Fazit. Erkennen wir solche Leute? Freuen wir uns daran? Oder sehen wir nur die Großen, die doch oft die ganz Kleinen sind und unsere Hilfe brauchen? Nicht jeder kann die Plattform erstürmen. Nicht jeder kann ein besonderes Amt in dieser Gemeinde bekommen. Aber jeder kann sich in dieser Weise, wenn er diesen Wunsch und es ihm zur Last wird, kann sich dort einbringen. Diese Leute sind leicht zu übersehen. Sie machen kein Geschrei von ihrem so wertvollen Dienst. Nein, sie wissen oft noch nicht einmal, dass sie es tun und was sie da tun. Aber sie machen es gerne und finden ihren Lohn darin, ganz schlicht und einfach den Willen Gottes getan zu haben. Amen. Wir wollen miteinander beten. Herr, hier stehen wir vor dir. Eine Gemeinde, die sich freuen darf, dass wir nicht nur einen guten Hirten, sondern viele gute Seelsorger, viele gute Diakone, viele gute Diener haben. Aber wir erkennen auch und wir beten für sie, jetzt wo wir vor dir stehen. Beten für die, die wie Stephanas und sein Team Dienst tun. In aller Stille und Bescheidenheit, hier in dieser Gemeinde, an Kranken, in ihrer Nachbarschaft. Dienst tun an Missionaren, an Dienern, an den Pastoren. Wir danken dir, dass du unsere Gemeinde reich gemacht hast, weil diese Gaben Gottes unter uns sind. Und wir möchten lernen, das anzuerkennen als ein ganz besonderes Geschenk von dir. Und wir danken dir, dass es auch möglich ist, von uns aus, diesem Team nicht nur Unterstützung zu geben, sondern wenn es möglich ist, mit unseren Gaben ihnen beizutreten. Für diesen Dienst an den Heiligen. Und wir beten für die, die wir immer so als die Starken ansehen, die so ganz alleine, oft in der Spitze, vieles tragen müssen, vieles entscheiden müssen. Und oft können wir nichts davon abnehmen, aber wir können sie lieb haben und in die Liebe der Gemeinde bringen. Das wollen wir tun in der Abwesenheit auch unseres Hirten. Dass du sie stärkst und erfrischst und ihnen die Liebe vergiltst, mit der sie uns führen und leiten. Und um deines Namens willen. Amen. Amen. Das Lied 406, bei dir, Jesus, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Vers 1 und 2. Wir haben keine besonderen Abkündigungen zu machen. Alles, was Sie wissen wollen und können, ist dort ausgelegt an unseren Blättern. Wenn Sie nach draußen gehen und sich nicht auskennen, dann können Sie so ein Blatt mitnehmen und dort alle Informationen der laufenden Gemeindetätigkeit finden. Eine Sache möchte ich aber doch Ihnen noch mitteilen, und es geht um unseren Dienst von christliche Fachkräfte. Sie wissen, dass wir über 150 Missionare in 35 Ländern haben, aber ganz besonders liegt uns zurzeit die Notlage im Kongo, frühere Zaire, am Herzen. Vor 5 Jahren ist Dr. Müller mit seiner Familie dorthin gegangen, hingezogen. Sie mussten schon einmal das Land verlassen, damals im Bürgerkrieg 1996. Und dann haben die Müllers sich weiter vorbereitet, haben die Zeit genutzt und sind wieder zurückgekehrt im Mai 97, konnten aber wiederum nur kurz dort bleiben, beziehungsweise konnten jetzt nicht wieder zurück. Sie waren im Heimaturlaub, was gut war, denn im Moment sind wieder sehr kritische Kämpfe dort im Norden des Landes. Und auch unsere weiteren Mitarbeiter, die wir dorthin geschickt haben, Bernd und Anni Lütz, sie sind nicht zurückgekehrt jetzt, die mussten raus aus dem Lande, bleiben aber in Nairobi, um Kiswahili zu lernen, um die Sprache noch zu vervollkommnen, damit sie sobald es möglich ist wieder zurückkehren können. Und der Dr. Müller nutzt die Gelegenheit und wartet, um wieder zurückzukehren nach Zaire bzw. Kongo, und wird die Zeit nutzen, mit seiner Familie nach Uganda zu gehen, um dort in einem Krankenhaus unseren Mitarbeiter dort zu helfen, dem die ganze Last plötzlich übergeben wurde, weil zwei oder drei Ärzte weggegangen sind aus verschiedenen Gründen und plötzlich war die ganze Last bei dem Dr. Neudeck und jetzt wird Dr. Müller ihm helfen. So sehen wir, wie Gott diese Missstände auch nutzt, um wieder einen Segen daraus zu machen. Ich darf Ihnen nur kurz vorlesen, wie die Lützens das beurteilen. Heute vor einer Woche wurden wir auf eher schmerzliche Weise aus unserer Arbeit in Nebobongo herausgerissen. Jeder von uns durfte 20 Kilo Gepäck mitnehmen und da könnt ihr euch bestimmt vorstellen, dass wir unheimlich viel dort lassen mussten. Die materiellen Werte wären ja noch zu verkraften, aber wir haben auch unsere neu gewonnenen Freunde und Geschwister von Nebobongo in einer ungewissen und eher gefährlichen Situation zurückgelassen. Er spricht hier von Einheimischen. Alle Weißen sind raus aus dem Lande. Wir möchten euch darum gleich zu Beginn unseres Briefes mitteilen, dass wir unseren Platz auch in Zukunft in Nebobongo sehen. Alles, was wir in den nächsten Wochen oder Monaten tun werden, können wir daher nur als Übergangslösung verstehen. Wir wollen, sobald es möglich ist, wieder nach Nebobongo zurückkehren und nutzen die Gelegenheit, jetzt die Sprache, die einheimische Sprache zu lernen. Wir wollen diese Bernd und Anni in ihrer Ausbildung in Nairobi ins besondere Gebet gleich einschließen, aber auch die Situation in Uganda, in Kuluwa, in dem Hospital, wo Dr. Karl-Fried Neudeck mit seiner Familie ist. Und wir beten, dass Dr. Müller vorübergehend dort helfen kann und eine Linderung bringt, bis er wieder zurückkehren kann in den Zaire. Dafür wollen wir beten und für andere Dinge in der Gemeinde wollen also noch einmal miteinander beten. Herr, in klarer Fürbitte treten wir dein Angesicht. Das ist unser großer Lohn, dass wir die Anliegen unserer Geschwister, unserer Glieder des Leibes zu unseren Anliegen machen. Und wir beten in besonderer Weise für unsere einheimischen Geschwister, die jetzt darunter leiden, dass sie bedrängt werden von randalierenden, marodierenden Söldnern. Wir wissen aber auch, dass sie diesen Schmerz kennen, den Paulus kennt, wenn liebe Mitarbeiter ihm fehlen. Und so wissen wir, dass es ihnen schwerfällt, unsere Missionare zu vermissen, dort in dem Krankenhaus und in der gesamten Arbeit. Aber wir beten auch für Markus Müller, der so schon zum zweiten Mal das Land verlassen musste, dass du ihm die Liebe und Kraft erhältst, jetzt auf dem Umweg über Uganda wieder zurückzukehren, sobald du die Tür öffnest. Wir beten auch für die Lützens, dass du ihnen hilfst, diese erste Liebe anzufachen und beizubehalten. Und dass sie bei dem Sprachstudium schon eine neue und weitere Liebe entwickeln, bis sie wieder zurückkehren können zu den Geschwistern. Herr, sie sind nur ein Beispiel für viele, viele, die diesen Dienst tun. Und wir befehlen sie in deine Hand. Und wir beten als Gemeinde für sie. Und ich danke dir, Herr, was du gewirkt hast, auch durch die großen Opfer, die diese Gemeinde immer wieder bringt, für die Mission. Und so befehlen wir dir das Opfer ebenfalls in deine Hand. Wir beten aber auch für unsere Lieben in der Gemeinde, die Schwachen und die Starken. Für die, die dich ganz dringend jetzt brauchen, ein Trostwort und eine Hilfe und deinen Beistand. Aber auch die, die einen Besuch, ein gutes Wort, ein Lächeln von uns brauchen. Und wir beten, Herr, dass wir keinen übersehen und dass du Kraft deines Heiligen Geistes uns die Liebe gibst, die wir dazu brauchen. So danken wir dir und beten alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns, gebe uns seinen Frieden. Amen.
Amen. Amen.
Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Sonntag.